Deutschlandfunk Kultur heute.
Wäsche waschen, Essen kochen, Betten machen, ob mit Feuerstelle oder Mikrowelle, immer das Gleiche. Kinderküche und Caring, also Sorgearbeit in der bildenden Kunst. Das zeigt eine Bottroper Ausstellung und darüber hören wir gleich mehr hier. Von der Videooper Kairosis hören wir und von ethnografischen Fotos in Kunstmuseen hören wir auch. Und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Wir fangen mit folgendem Thema an. In der Vergangenheit, da haben wir anlässlich des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auch über die Zerstörung von Kulturbauten berichtet. Etwa im März 2022, als das Theater in Mariupol beschossen wurde, in dem 1200 Menschen Schutz suchten. Der Luftangriff ist Teil einer Reihe von Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine. Bis heute haben sich ungefähr 2000 Orte des jüdischen Kulturerbes, bestehend etwa aus noch 350 erhaltenen Synagogen, Gemeindehäusern, Friedhöfen, Gedenkstätten, aber auch musealen Sammlungen, erhalten. Der Greifswalder Kunsthistoriker Kilian Heck ist hier häufiger im Programm schon zu hören gewesen. Er kennt sich damit aus. Ihn habe ich gefragt, Sie haben gerade an einer Konferenz des Verbands der Kunsthistoriker teilgenommen, bei dem es um das bedrohte jüdische Kulturerbe in der Ukraine geht. Was zählt alles dazu? Worauf erstreckt es sich?
Ich würde sagen, im engeren Sinne bezieht es sich auf die Gebäude, auf die Synagogen, aber auch dazu gehören etwa Gemeindehäuser, von denen es auch noch sehr viele in der Ukraine gibt, auf jüdische Friedhöfe. Das macht eine ganz große Zahl aus. Und dann natürlich auch Gedenkstätten etwa an Massengräbern und auch Gedenkstätten, die an die Shoah erinnern. Auch die gehören natürlich zum jüdischen Kulturerbe der Ukraine.
In Charkiw fallen darunter auch Schulen vielleicht noch oder auch Gemälde oder Gegenstände in Museen, rituelle Kultobjekte. Das heißt, das ist ein ziemlich großes Feld und doch nicht nur das gebaute Kulturerbe, oder?
Nein, es sind tatsächlich, wie Sie richtig sagen, auch die Sammlungen. Es sind viele Gegenstände, etwa in jüdischen Museen, nach wie vor rituelle Gegenstände enthalten. Aber es sind natürlich auch die des ganzen Kulturerbes. Zum Beispiel möchte ich hinweisen auf eine sehr schöne, eindrucksvolle, kleine Gedenkstätte für Bruno Schulz in Drohobycz in der Südwestukraine. Das war ein polnischer Schriftsteller, der 1942 umgebracht wurde, und dort erinnert in Drohobycz das Museum an diesen Bruno Schulz, der in Polen als einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts gilt. Das wäre nur ein ganz kleiner Teil von jüdischem Kulturerbe, was wir hier erwähnen können. Aber es ist doch ganz außerordentlich viel. Man muss sich eben immer klar machen, dass die Ukraine bis zur Shoah, was die Prozentzahl an der Bevölkerung angeht, mit den höchsten Prozentsatz jüdischer Bevölkerung in ganz Europa gehabt hat.
Man soll ja nicht in Zahlenrelativismus verfallen, aber nur um mal so eine Größenordnung sich vor Augen zu führen. Wir reden ungefähr über etwa 2000 Orte jüdischen Kulturerbes aus diesen verschiedenen Feldern, die Sie gerade genannt haben. Das ist beträchtlich und gefährdet.
Das ist in der Tat alles gefährdet seit dem 24. Februar 2022 noch einmal mehr. Wir haben durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine tatsächlich auch gewaltige Schadensverluste, zum Beispiel die Synagoge in dem von Ihnen eben schon erwähnten Mariupol ist schwerst beschädigt, sind jüdische Friedhöfe, zum Beispiel einer in Chlukiv im Oblast Sumy in der Nordostukraine, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden durch den Krieg. Auch in Charkiw, Sie haben es auch vorhin kurz angedeutet, sind Gebäude jüdischen Lebens in der Ukraine durch den Angriffskrieg bereits gefährdet. Und man muss eben auch befürchten, dass da noch stärkere Schäden in den kommenden Monaten oder auch Jahren entstehen werden.
Wenn ich es richtig weiß, werden Sie im April nächsten Jahres, wird es einen Kongress auch über das künstlerische Erbe geben. Sehen Sie Chancen für besondere Maßnahmen, also durch UNESCO, Blue Shield oder ähnliches, da kulturgutschützend tätig zu werden? Oder haben Sie da eher Sorge und Skepsis?
Also wir haben tatsächlich auf diesen Vortrag in der vergangenen Woche von Herrn Kurtlier, Professor Kurtlier, vielfältig Reaktionen bekommen, auch seitens von ICOMOS, die uns unterstützen wollen. Die ersten Maßnahmen, die wir treffen wollen, ist, dass das jüdische Kulturerbe möglichst systematisch digitalisiert wird, dass man beispielsweise 360-Grad-Scans in Innenräumen von Synagogen machen kann, denn wir haben eben etwa ganz bedeutende auch Ausmalungen in Synagogen, etwa in den Synagogen in Lviv, in Lemberg oder auch in Czernowitz, die hochbedeutend sind und die auf jeden Fall dokumentarisch festgehalten werden sollten. Und erste Initiativen, das zu tun, das versuchen wir jetzt in die Wege zu leiten und hoffen, dass da in den kommenden Monaten noch mehr geschieht.
Kilian Heck war das über gefährdetes jüdisches Kulturerbe in der Ukraine. Wir kommen zur darstellenden Kunst. Der 57-jährige Komponist Moritz Eggert ist neuer Musik und neuen Formaten sehr verpflichtet. Kairosis, eine interaktive Videooper, so heißt sein neues Werk, im Streaming-Format, das neue Hörer und Zuschauer erschließen soll. Zusammen mit dem Frankfurter Ensemble Broken Frames Syndicate hat er es erarbeitet. Angekündigt wurde das als zeitgenössische Musik in einem völlig neuen Kontext. Ein Fall für unseren Opernkritiker Jörn Florian Fuchs und Musiktheaterkenner. Was ist das, bitte schön, Herr Fuchs? Eine Videooper über den geglückten Moment?
Das ist vielleicht das erste Videospiel, das erste interaktive Videospiel, das sich mit klassischer Musik auseinandersetzt. Und wir beginnen da zunächst, indem wir erleben ein Orchester, ein Kammerensemble, das spielt Musik. Es stellt sich dann heraus, aha, da ist ein Dirigent, da ist eine Komponistin, da gibt es offenbar Konflikte zwischen den beiden. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, immer wieder. Man kann dann wählen zwischen mehreren Optionen. Also zum Beispiel, gehen wir jetzt dem Dirigenten hinterher? Folgen wir der Komponistin? Das Ganze wird relativ verschachtelt zunehmend. Da gibt es dann einen Brief und man kann entweder diesen Brief einwerfen lassen von der Komponistin in eine Wohnung oder aber nicht. Man kann sie in ein Auto einsteigen lassen oder das eher verhindern. Und so arbeitet man sich durch diese Welt und man sammelt Geheimnisse. 10 Stück gibt es. Ich nehme vorweg, ich habe nur 6 davon gelöst. Da kommen wir noch drauf, ist auch nur in Anführungszeichen. Aber da ist zum Beispiel dann auf der Partitur eine bestimmte Stelle und dann macht's bling, ein Geheimnis ist gelöst worden.
Mich interessiert natürlich, gibt es bei dieser Online-Oper auch sowas Konventionelles wie Ausstattung, Bühnenbild, Orchester, Graben, auch sowas wie singendes Personal oder klickt man sich da nur einfach weiter? Was erleben Sie, was hören Sie?
Man klickt sich weiter. Es ist dieses Musikstück, das zur Aufführung, vielleicht zur Uraufführung vor Publikum gelangt. Und ich sage sofort Näheres dazu, aber wir hören erstmal ein Musikbeispiel. Ja, das ist im Grunde schon so Art das Titelthema, das wir hier gehört haben. Das taucht immer wieder in verschiedenen Variationen auf. Man folgt eben einzelnen Protagonisten. Also es ist wirklich ein interaktiver Film. Und man geht in verschiedene Räume, man geht ins Dirigierzimmer, man ist dann auch im Konzertsaal eben am Schluss, wobei ich nicht weiß, was Mann bedeutet oder Frau bedeutet. Ich war in diesem Konzertsaal und habe dann dieses Konzert erlebt. Was nicht klar ist, wahrscheinlich muss man da einige Stunden investieren oder vielleicht auch eine halbe Nacht. Gut, das ist ja auch bei vielen Computerspielen der Fall, um alle Varianten durchzuspielen. Für mich hat sich der Plot des Ganzen nur in Ansätzen erschlossen. Ich will nicht spoilern, aber in einem Fall ist leider auch ein Todesfall eingetreten und ein Tod zu beklagen. Und es gibt eben einen großen Konflikt zwischen dem Dirigenten und der Komponistin. Das ist auf jeden Fall zu merken. Man kann nämlich anklicken, ob es da einen Kuss geben soll oder nicht. Ich habe mich natürlich als alter Romantiker entschlossen, ja, es soll der Kuss kommen. Und daraufhin kommt es zu einem Riesenkrach und einem Riesenstreit. Also das Ganze ist noch ein bisschen Werkstatt, finde ich. Vielleicht bräuchte man sowas wie eine geheime Anleitung. Für viele Computerspiele gibt es ja im Internet illegalerweise oder halt von Fans erstellt, so ein Manual, wo man genau hingehen soll, um wirklich der Sache auf die Schliche zu kommen. Das hätte ich hier ganz gerne auch. Aber es ist schon insgesamt ein neuer Ansatz, ein interessanter Ansatz, die Moritz Eckert und auch der Produzent und der künstlerische Leiter Moritz Scheidewendt hier gemacht haben, finde ich.
Also man kann aktiv Einfluss auf Ausgang einer Geschichte nehmen. Angelehnt an Online-Games taucht der Zuschauer und Zuhörer in die Rolle vielleicht auch des Gestalters und der Komponisten ein. Ich entnehme Ihren Worten ein gelungener Neuansatz.
Ja, mir hat das schon Spaß gemacht. Wie gesagt, ich würde noch auf die verschiedenen Tricks warten, die man vielleicht irgendwo sich runterladen kann, damit ich die ganze Sache mir wirklich völlig aufschlüsseln kann. Aber das kann jeder und jede jetzt machen. Kairosis Videogame, wenn man das eingibt als Stichwort, findet man das. Das Ganze kostet auch nichts, ist eben durchaus unterhaltsam. Und Kairosis ist natürlich klar, das ist der geglückte Moment. Einige geglückte Momente hatte ich, einige blieben mir ein bisschen zu rätselhaft.
Sagt Jörn Florian Fuchs über Moritz Eggerts interaktive Videooper Kairosis. Von pubertierenden Söhnen bis hin zu Siegmund in Richard Wagners Walküre ist es ja immer das Gleiche. Die Kerle verlassen sich drauf, dass Mutti es schon richtet. Wäsche sauber, Essen auf dem Tisch, heißer Herd, das Ganze jeden Tag. Mephisto antwortete schon auf Martes Frage im Faust bekanntlich: Ein eigener Herd, ein braves Weib sind Gold und Perlen wert. In der bildenden Kunst ist das Thema Sorgearbeit nicht unbemerkt geblieben. Zu denken wäre an Rosemarie Trockels Strickbilder oder ganze Werkkomplexe zum Thema Herd. Im Josef-Albers-Museum Quadrat in Bottrop gibt es eine Ausstellung unter dem Titel Kochen, Putzen, Sorgen – Care-Arbeit in der Kunst, seit 1960 in Zusammenarbeit mit der Ruhr-Uni Bochum. Tina Hammesfahr sah nicht nur Objekte, sondern auch Dokumentarfilme über Frauenarbeit im Ruhrgebiet. Chopper.
Grater. Wie eine Hohepriesterin begrüßt die US-Künstlerin Martha Rosler mit Semiotics of the Kitchen, einer Kochshow-Parodie von 1975, BesucherInnen und führt sie in eine Welt, die lange kein Thema für Kunstausstellungen war: die Welt der Care-Arbeit. Das ändert sich im Moment. Museumsdirektorin und Co-Kuratorin Linda Walter.
Wer übernimmt eigentlich die Hausarbeit? Wie sind eigentlich die Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern? Wie geht es den Leuten in Pflegeeinrichtungen? Also ich glaube, dass wir durch diese Zeit der Pandemie noch mal sensibler geworden sind für diese Themen.
In ihrer Videoarbeit Semiotics of the Kitchen macht uns Martha Rosler mit dem 1x1 der Küchengeräte vertraut. Ohne eine Miene zu verziehen, zeigt sie, wie die Gegenstände benutzt werden. Ihre Bewegungen sind ruckartig, von geringem Radius und äußerst repetitiv. Der Rundgang durch die Ausstellung führt durch 8 Themenräume, angefangen mit Küchenskulpturen, bei denen die Grenze zwischen dem Körper der Hausfrau und ihren Geräten verschmilzt. Die Britin Helen Chadwick etwa entwirft Elemente einer Einbauküche, die von Models wie sperrige Kostüme vorgeführt werden. In der Darstellung des weiblichen Körpers loten Künstlerinnen auch die Erfahrungen aus, die mit Care-Arbeit einhergehen.
Überwiegend sind es tatsächlich weibliche Künstlerinnen, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Das hat zum Beispiel mit der zweiten Frauenbewegung zu tun, die natürlich in den 60er, 70er Jahren stark war.
Die US-amerikanische Künstlerin Mirle Lederman-Ukulis hat mit der Maintenance-Art, der Instandhaltungskunst, ein neues Genre begründet. Eine Fotoserie in Schwarz-Weiß dokumentiert eine ihrer Performances. Dabei reinigt sie eine Eingangstreppe vor einem Museumsgebäude. Energisch schreitet die zierliche Frau mit der wilden Mähne die Treppe hinab, den Wischmopp einsatzbereit im Arm. Auf einem anderen Bild schrubbt sie kniend die Stufen. Auf einem weiteren Foto leert sie den kompletten Wassereimer über der Treppe aus. Die Kunstaktion soll, dem Konzept nach, den ganzen Tag andauern und in den Bereichen des Museums durchgeführt werden, wo das Besucheraufkommen am höchsten ist.
Genau in der Zeit, in der wir hier uns verorten, wird der Kunstbegriff performativer, er wird offener, er wird dynamischer. Und Künstlerinnen experimentieren mit Video. Sie benutzen die Kamera zum Fotografieren, aber nicht, um das eine perfekte Bild zu machen, sondern um ihre Tätigkeiten zu dokumentieren.
Mon Fils, eine Performance von Lea Lublin von 1968, stellt mütterliche Fürsorge direkt in den Mittelpunkt. Lublin verlegte das Gitterbettchen ihres Säuglings ins Musée d'Art Moderne in Paris, wo sie sich in aller Öffentlichkeit um ihn kümmerte. Die Radikalität und der künstlerische Einfallsreichtum dieser frühen Generation von Künstlerinnen beeindrucken. Dass wir sie in dieser Dichte zu sehen bekommen, geht auf die Zusammenarbeit mit der Ruhr-Uni Bochum zurück. Museumskuratorin Linda Walter.
Die Ausstellung basiert ja auf Forschung von Kolleginnen der Ruhr-Universität Bochum. Die hatten sehr auf geografische Räume abgezielt, Osteuropa, Lateinamerika, Europa. Und wir haben versucht, Künstlerinnen zu finden, auch in anderen Teilen der Welt, die einen mehr noch globaleren Überblick eigentlich zulassen.
Es sind die Künstlerinnen einer jüngeren Generation, die den Care-Begriff inhaltlich weiten. In ihren Arbeiten setzen sie sich mit Care und Migration, entlohnter Pflegearbeit sowie mit Care-Chains auseinander. Beim Blick auf Doppelarbeit, der Belastung durch Beruf und Care, fehlt allerdings eine zeitgenössische Position. Schade. Care, ein Alltagsthema, und doch steckt darin unglaublich viel Sprengstoff.
Sagt Tina Hammeswar, sie sah die Ausstellung im Quadrat in Bottrop. Im Museum Folkwang, da wird ab morgen ganztägig über den kolonialen Blick nachgedacht. Genauer gesagt unter dem Titel »Die Präsenz des Unsichtbaren« geht es um ethnografische Fotografie in den Kunstmuseen heute, also etwa typisch europäische Fotografie aus den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts, aus Afrika oder Asien. Noch in den 1960er und 70er Jahren, da hat Leni Riefenstahl mit Genehmigung der Regierung des Sudan Filme über das Volk der Nuba gedreht. Und 1969 brachte der Stern die Fotos dann als Titelgeschichte heraus unter dem Namen Menschen wie vom anderen Stern. So hieß der gleichnamige Bildband 1973. Lucia Halder ist Sammlungsreferentin der fotografischen Sammlung des Rautenstrauch-Joost-Museum, Ethnologisches Museum Köln, Kulturen der Welt, und nimmt an der Tagung in Essen teil. Sie habe ich gefragt, wie groß, wie wichtig sind die ethnografischen, die fotografischen Sammlungen in Museen und wie gehen Sie damit um?
Ja, viele Museumssammlungen beinhalten Objekte, die nicht aus der Region oder dem Land stammen, in dem die Museen angesiedelt sind, sondern die vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert weltweit zusammengetragen wurden. Also in diesem Fall Fotografien, die in ungleichen Machtverhältnissen in der Regel gegen den Willen der Abgebildeten aufgenommen wurden und auch möglicherweise gegen diesen Willen immer noch ausgestellt werden. Und solche Sammlungen, also fotografische Sammlungen, sind Teil unseres gesamten visuellen Erbes und finden sich daher nicht nur in ethnologischen Museen, sondern auch in naturhistorischen Museen oder Technikmuseen, Stadtmuseen oder eben auch Kunstmuseen wie dem Folkwang-Museum. Lange Zeit waren diese Sammlungen relativ verborgen, denn Fotografie war zunächst mal eine Art Arbeitsmaterial für die KuratorInnen des Hauses. Und erst in den vergangenen Jahrzehnten hat sich Fotografie eben seinen Status als eigenständiges museales Objekt erkämpft, sozusagen.
Gibt es so etwas wie einen unschuldigen Blick auf diese scheinbar harmlosen, vorurteilsfreien dokumentarischen Fotos?
Nein, den gibt es nicht. Also Fotografien, die in der Zeit des Kolonialismus entstanden sind, hatten den ganz klaren Zweck, Individuen anhand äußerer Merkmale in Stereotypen einzuordnen und vermeintliche Unterschiede zwischen Menschen darzulegen. Koloniale Blick transportiert häufig rassistische Motive, die sich in Klischees manifestieren, die auch bis heute wirksam sind, eben in touristischen Außenaufnahmen beispielsweise, in Postkarten oder in der Werbung. Und Sie erwähnten ja eingangs die Fotografien von Leni Riefenstahl, die diesen vermeintlich unschuldigen Blick zeigten und vielfach unkommentiert ausgestellt wurden und übrigens auch immer noch werden. Aber faktisch sind diese Fotos ganz klar eine Fortsetzung kolonialer Blickregime und aber auch eine Fortsetzung nationalsozialistischer Verherrlichung von Körperkraft. Und Leni Riefenstahl hat ganz stark diesen Blick ästhetisiert.
Ich frage mal die Museumspraktikerin in Ihnen, wie wirken sich diese Debatten, Sie haben das ja schon angedeutet, die gegenwärtigen Debatten um Rassismus, Diskriminierung und so weiter, auch auf den Umgang mit Fotografie oder fotografischen Sammlungen in ihren Häusern im Museum aus?
Also im Vordergrund stehen eigentlich zwei Fragen. Zum einen zeigen oder nicht zeigen, also bildethische Fragen können wir, wie gehen wir mit diesen Fotos um, zeigen wir sie oder nicht? Und als zweite, fast drängendere Frage würde ich definieren, welche Bilder können wir den Stereotypenbildern entgegensetzen? Und darüber in eine Diskussion zu kommen, ist notwendig. Das verändert grundlegend die museale Arbeit, etwa durch neue kuratorische Formate oder kollaborative Projekte.
Kollaborative Formate heißt ganz praktisch, Sie haben sowas, glaube ich, gerade gemacht. In der letzten Ausstellung haben Sie eine schwarze Kuratorin gebeten, sich mal Ihre Sammlung anzugucken. Ist das so richtig?
Es gibt in Köln ein Residency-Format, das nennt sich Artist Meets Archive, in dem sich internationale KünstlerInnen mit fotografischen Sammlungen auseinandersetzen. Und wir luden die südafrikanische Fotografin Lebohan Kanye ein, sich mit einem Bestand unserer Sammlung auseinanderzusetzen. Sie hat dann daraus eine Ausstellung erarbeitet und ja, ihren persönlichen Blick einfließen lassen, also unsere koloniale Vergangenheit neu zu lernen und neu zu sehen.
Die Konferenz im Essener Volkwang-Museum, an der Sie teilnehmen und sprechen werden, versammelt Kollegen aus Wien, Mannheim, Paris, Essen und viele andere. Denken Sie, davon wird ein Impuls ausgehen, auch für die künftige Museumsarbeit?
Ja, ganz unbedingt. Also der Impuls, dass sich Museen mit ihren Sammlungen im Hinblick auf das koloniale Erbe befassen, ist meines Erachtens unumgänglich. Und wie erwähnt, finden sich ja die Objekte aus kolonialen Kontexten in ganz, ganz vielen verschiedenen Museen. Und dass dieser Aspekt unserer gemeinsamen Geschichte, der bis heute wirklich schmerzhaft wirksam ist, nun in der Tagung beleuchtet wird, finde ich äußerst positiv. Und eben damit verbunden ist ja unmittelbar die Frage, was zeigen wir und was nicht. Und dies können aber die KuratorInnen oder Sammlungsleiterinnen nicht alleine beantworten. Museen und Archive sind ja leider immer noch größtenteils weiße Institutionen in Deutschland. Und wenn wir eine multiperspektivische, vielstimmige Diskussion über Bildethik und Bildpraktiken führen wollen, dann brauchen wir in den Museen auch eine entsprechende Personalstruktur. Es geht also meines Erachtens letztlich darum, den Eurozentrismus westlicher Sammlungen offen zu legen und den vermeintlichen Kanon in Frage zu stellen und letztlich darum, dass Museen gegen Rassismus und Diskriminierung anarbeiten.
Sagt Lucia Halder über den ethnografischen Blick in den Kunstmuseen. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat gestern die Diskussionsveranstaltung We Still Need to Talk hin zu einer relationalen Erinnerungskultur abgesagt. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Nicole Strecker.
Ja, darin sollte es um die deutsche Erinnerungskultur gehen, ihre Fokussierung auf den Holocaust und die Frage, wie andere Formen des historischen Rassismus stärker berücksichtigt werden können. Doch nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober sehen sich die Veranstalter nicht mehr in der Lage, diese Debatte konstruktiv zu führen, so die Begründung. Es sei eine Zeit der Trauer und Solidarität mit Israel und den Opfern. Der französischen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux wurde offenbar die Einreise nach Algerien verweigert, als sie die internationale Buchmesse in Algier besuchen wollte. Das berichtet die französische Zeitung Le Monde. Die für ihr politisches Engagement bekannte Ernaux hatte im Mai einen offenen Brief unterzeichnet, in dem unter anderem die Schikanen gegen politische Gefangene in dem nordafrikanischen Land angeprangert wurden. Schikanen, auch das. 12 iranische Schauspielerinnen haben Berufsverbot bekommen, da sie sich ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Unter ihnen Taraneh Alidosti, eine der bekanntesten Schauspielerinnen im Iran, die auch in international ausgezeichneten Produktionen mitgespielt hat, wie dem Oscar-prämierten Film The Salesman. Das zum UNESCO-Welterbe gehörende Goethe-Wohnhaus in Weimar muss dringend saniert werden. Jetzt drängt die Klassikstiftung Weimar auf eine verbindliche Finanzierungszusage des Bundes, damit 2026 die Sanierung beginnen kann. Die Kosten werden auf 45 Millionen Euro geschätzt. Die Diözese von Lyon hat 8 Kirchenfenster des Künstlers und katholischen Priesters Louis Riepe aus einer Kirche entfernen lassen. Es waren zahlreiche Missbrauchsvorwürfe gegen Riepe erhoben worden. Laut dem Sprecher des Opferverbandes hatten die mutmaßlich missbrauchten Kinder und Jugendliche dem Künstler auch nackt Modell stehen müssen. Riepe war 1994 gestorben. Die Diözese von Lyon will nun auch in anderen Kirchen die von Riepe gestalteten Fenster austauschen lassen. Und noch zwei Todesmeldungen. Der Fernsehschauspieler und Autor Lutz Riemann, bekannt durch die Fernsehserie Polizeiruf 110, ist gestorben. Und die Psychiaterin und KZ-Überlebende Wanda Putawska ist tot. Die Polin hatte Menschenexperimente im KZ Ravensbrück überstanden. Ihre schrecklichen Erlebnisse schilderte Putawska nach dem Krieg in dem Buch Und ich fürchte meine Träume. Jetzt ist sie im Alter von 101 Jahren gestorben.
Die Kulturmeldungen waren das mit Nicole Strecker am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Ein Thema dort natürlich die aktuelle Lage im Gazastreifen und in Israel. Ihnen einen guten Abend.